Es war in einem Gespräch auf einer Baustelle. Da kam ich musste eine Verdichtungskontrolle durchführen, mit dem Baustellenleiter, dem Kabo, ins Gespräch. Und da kamen wir auf die Zukunft. Und da sagte er verzweifelt, wir müssen immer mehr mit immer weniger Leuten in immer kürzerer Zeit leisten. Und dieser Druck, der beginnt langsam mich und meine Mitarbeiter zu zerbrechen und zu zerstören. Was bringt überhaupt die Zukunft? Da hören wir von Klimaangst, Klimaveränderungen. Da weiß man nicht, was weltpolitisch auf uns zukommt mit Trump und China und so weiter. Und der November erinnert uns daran, besonders an den Sonntagen, die jetzt vor uns liegen, der Volkstrauertag und dann der Ewigkeitssonntag. Auch unser Leben ist vergänglich. Und so mancher musste schon am Grab eines lieben Menschen stehen und fragte sich unweigerlich, wo geht es hin? Was kommt nach dem Tod? Und darauf, ihr Lieben, da gibt uns die Bibel eine Antwort, nämlich im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Und da wollen wir heute miteinander einen Text betrachten aus Offenbarung 20, Vers 11 bis Kapitel 21, Vers 4. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Und vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel, und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was geschrieben steht in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. So jemand nicht gefunden, ward geschrieben in dem Buch des Lebens. Der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde ist vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Herr, nun sei du gegenwärtig und öffne unsere Herzen und Sinne, was du uns heute sagen willst. Amen. Liebe Gemeinde, wer von Geislingen einmal das Eibtal Richtung Eibach fährt und dann weiter Richtung Treffelhausen, der kommt nach der unteren und oberen Roggenmühle an einem Parkplatz vorbei, da steht Mordloch. Und wer dort hält und einmal der Sache auf den Grund geht, der wird entdecken, da ist eine Höhle mit einem düsteren Eingang. Und wenn man da hineingeht, hineinwartet, dann kommt man nach 82 Metern an eine Stelle, da senkt sich die Höhlendecke auf den Höhlenbach. Das ist ein sogenannter Siphon, eine wassererfüllte Gangstrecke. Da ist der Gang vollständig mit Wasser gefüllt und hinter diesem Siphon, da geht dann die Höhle wieder weiter. Aber das Problem ist, durch diesen Siphon muss man durchtauchen. Und in so einer Unterwasserhöhle, wenn man da ohne ein Sicherungsseil durchtaucht, dann verliert man unweigerlich die Orientierung. dann kann es sein, man taucht im Kreis rum und taucht nicht mehr auf und ertrinkt. Ich habe euch so ein Seil hier mitgebracht. So ein Seil hängt dann am Eingang von dem Siphon, wo man dann das Seil in die Hand nimmt. Dann muss man die Luft anhalten und dann die Karbidlampe geht aus. Man sieht nur noch das Licht von der Helmlampe. Und dann die Unterwasserwelt in dem Siphon. Und an dem Seil taucht man auf, dann auf der anderen Siphonseite. Und da hört man aus dem Dunkeln das Wasser rauschen. Ein großartiges Erlebnis. Aber eben, diese Sache ist nicht ungefährlich. Denn wenn man dann in der Höhle war und wieder zurückkommt, dann hat man ja durch die Begehung, Befahrung, wie man in der Fachsprache sagt, Schlamm aufgewirbelt, dann sieht man rein gar nichts mehr. Dann geht dieses Seil wirklich ins Nichts. Das ist das Wasser so trüb, da ist der Körper wie abgeschnitten. Und da gilt die Regel, wenn man das Seil hat, taucht man wieder auf. Ohne das Seil ist man unweigerlich verloren. Die Geschichte der Höhlenforschung ist voll von Berichten über tödliche Höhlentauchunfälle, wo Menschen das Seil oder das Sicherungsseil oder den Ariadnefaden, das kann auch ein Draht sein, ein Sicherungsdraht, verloren haben, die Orientierung verloren haben und ertrunken sind. Beispiele sind der Blautopf, die Aachquelle bei Engen und auch zahlreiche französische Unterwasserhöhlen. Ich selber kann von einem Erlebnis berichten, das gerade noch gut ausgegangen ist. Ich möchte es überschreiben mit den Worten viel Begeisterung, viel wenig Ahnung. Wir waren im Höhlenverein Geislingen, eine Gruppe junger Leute. Es war in den 80er Jahren. In den Medien kamen die Berichte von Jochen Hasenmeier. Und unweigerlich dachten wir, wir könnten eigentlich auch mal ins Mordloch eintauchen. Und mal gucken, wie es hinter dem Siphon weitergeht. Und dann hat ein Kamerad gesagt, er hat noch vom Urlaub ein Tauchgerät und das machen wir. Gesagt, getan, man hat sich am Samstag dort getroffen, einen Tauchanzug angezogen. Dann hat er zu mir gesagt, jetzt nimmst du das Tauchgerät und tauchst rein und dann kommt nach 3 Meter eine Auftauchspalte. Ging alles gut, ich kam wieder zurück. Dann sagt er, jetzt tauchst du nochmal rein und dann tauchst du weiter. Und dann kommt nochmal 3 Meter weiter eine zweite Auftauchspalte und da ist dann ein Seil installiert. Der fatale Fehler war, dass wir von vorne vom Siphonbeginn kein Seil mitgenommen haben. Ich tauchte rein, oh, tolles Feeling, kam mir vor wie der Hasenmeier selber mit dem Tauchgerät da und der Lampe. Und dann auf einmal merkte ich, irgendwas stimmt nicht mehr. Dieser Siphon, der geht nämlich in die nördliche Richtung, in ganz enge Spalten über. Und wenn man da ohne Seil reintaucht, oder zum Beispiel man bleibt an der Decke hängen, man bekommt eine Abweichung, dann taucht man unweigerlich in diese Spalte und Kolke und nicht mehr auf der anderen Seite auf. Und so ging es mir. Plötzlich bin ich gegen die Wand gerammt, dann hat man die Brille runter und dann bin ich wirklich mit den letzten Luftreserven, ich habe literweise Wasser geschluckt, bin ich wieder aufgetaucht. Dann ging uns im wahrsten Sinn des Wortes ein Licht auf. Wir hätten eine Sicherungsleine mitnehmen sollen. Als ich dann 2 Jahre später mit einem erfahrenen Kameraden diesen Siphon wirklich das erste Mal durchtaucht habe, so viel Angst habe ich mein Leben nicht gehabt, weil immer wieder das Erlebnis vorkam. Und er ist dann mir gesagt, er taucht mir jetzt vor, wir haben ein Seil reingelegt, ich tauche rein und dann kommst du nach. Und dann sah ich noch sein Kopf, seine Lampe, dann war der Rumpf noch da, dann die Beine und plötzlich war er weg. Nachkommen, 3 Rucker am Seil. Da bin ich selber den Kopf ins eisige Wasser und an dem Seil entlang und auf der anderen Seite wohlbehalten aufgetaucht, weil wir das Seil dabei hatten. Und wisst ihr, das ist eben der Unterschied. Beim Klettern und Bergsteigen kann man einander helfen. Da kann man miteinander reden. Da kann man einem Schlingen einhängen und sagen, da musst du an den Griff oder da kommst du an den Haken ran, da kann man Seil zugeben, da kann man miteinander kommunizieren. In einem Siphon ist das nicht möglich. Da muss jeder für sich tauchen. Da ist eine Kameradenhilfe ausgeschlossen. Und deswegen heißt es auch bei den modernen Höhlentauchern, tauche nur autonom. Tauche so, wie wenn der Partner nicht da wäre. Du kannst eine Kameradenhilfe nicht einkalkulieren. Du kannst ausschließlich das Seil, das ist deine Hilfe. Da ist es so wie im Tod. Wer das Seil hat, hat das Leben. Wer das Seil loslässt, hat das Leben nicht. Und so sagt es auch die Bibel. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und auch im Tod, da kann uns nur ein einziger durchhelfen. Keine Ideologie, keine Philosophie, auch kein Freund, niemand mehr. Im Tod sind wir allein. Aber wenn wir Jesus haben, dann haben wir das Sicherungsseil seines Opfertodes am Kreuz. Dann haben wir, was wir vorher gesungen haben, dass er für uns in den Riss getreten ist, dass er für unsere Sünden bezahlt hat. Und genau darum geht es heute in unserem Predigtext. Johannes, er bekommt zunächst einen Einblick in die unvorstellbar große, heilige, aber auch schreckliche Herrlichkeitswelt des lebendigen Gottes. Der große weiße Thron, der darauf saß, das ist der heilige, lebendige Gott selbst. Und die von ihm durch den Sündenfall abgefallene Welt, die grausame Welt der Folter, der Kriege, der Konzentrationslager, der menschenverachtenden Regime, der, die die Schwachen und Hilflosen unterdrücken, sie kann vor ihm nicht bestehen. Sie kann seine Gegenwart nicht ertragen. Sie vergeht auf der Stelle und verschwindet im Nichts. Eine kleine Hilfe. Man hat in der modernen Physik festgestellt, dass es Sterne geben muss, die allein aus Neutronen bestehen, sogenannte Neutronensterne. Ein Atom hat ja Neutron, Proton und dann eine weite Hülle und dann kommt das Elektron. Der größte Teil des Atoms ist leer. Aber die Neutronenmaterie, das ist eine ganz verdichtete Masse aus Neutronen. Das ist eine Materie, die kann in dieser Welt nicht bestehen. Wenn ich hier nur einen Kubikzentimeter Neutronenmaterie in der Wand hätte, dann wäre alles im Umkreis bis Stuttgart platt. Weil das unter so einem ungeheuren Druck steht, dass nichts in dieser Welt, das in dieser Welt nicht bestehen kann. Und wisst ihr, so ist es auch mit dem lebendigen Gott. Menschen oder auch totalitäre, menschenverachtende Herrscher, die ihre Hoffnung auf ihre Ideologie, ihre Macht, ihre Geheimpolizei, ihre Gewalt gesetzt haben, sie stehen mit einem Schlag vor dem Nichts, vor dem Totalen aus. Ihre Hoffnung zergeht und zerfällt wie Wachs in einem glühenden Feuer. Und zurück bleibt über der ungeheuren abgrundtiefe Leere der heilige Throne, der lebendige Gott und die vor ihm stehende Menschen. Alles ist mit einem Schlag auf ihn, den lebendigen Gott, konzentriert. Und dann kommt eine ganz wichtige Sache zutage, liebe Gemeinde. Wir werden einander wiedersehen. Johannes erkennt die Toten. Beide, groß und klein, stehen vor dem Tod. Der wird ich, der Matthias, sein und wir werden einander wiedersehen in der Ewigkeit. Er erkennt den armen, unbedeutenden Hilfsarbeiter, den behinderten Menschen, der in der Welt verachtet wurde, beiseite geschoben wurde, genauso wie den protzigen Präsidenten einer Volksrepublik China oder von Amerika. Vor dem lebendigen Gott sind mit einem Schlage alle gleich. Macht, Einfluss, Geld, alles, was in dieser Welt Bedeutung hat, zählt auf einen Schlag nichts mehr. Und dann werden Bücher aufgetan. Da ist die Rede von Büchern und da wird ein Buch besonders hervorgehoben. Das ist das Buch des Lebens. Und in diesem Buch des Lebens, in diesen Büchern, da wird alles dokumentiert, was wir Menschen in diesem Leben tun und lassen. Wer einmal zum Beispiel einen LKW gefahren ist, der weiß, da gibt es einen Fahrtenschreiber. Heute hat man den elektronischen Tacho. Da schiebt man die Fahrerkarte ein und diese Fahrerkarte, auf der wird genau registriert, was der LKW tut. Ob der hält, ob der an der Ampel steht, wie schnell der fährt, ob der beschleunigt, ob der abbremst, alles wird genau akribisch aufgezeichnet. Und die Polizei, sie kann dann die Fahrerkarte nehmen, in den Computer einschieben und dann weiß sie genau, was der Fahrer gemacht hat. Viel genauer wird es dort in der Ewigkeit zugehen. Und dann heißt es, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was geschrieben steht in den Büchern, nach ihren Werken. Diesem Gericht kann sich niemand entziehen. selbst die grausamsten Verbrecher der Weltgeschichte nicht. Da gibt es in einem Geschichtsbuch ein Bild von Heinrich Himmler. Der liegt auf dem Boden tot. Und da steht nur mit wenigen Worten: Heinrich Himmler, der nach Hitler für das Grauen in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches verantwortlich war. Nach seinem Selbstmord, mit dem er sich den irdischen Richtern entzog. Aber dem himmlischen Richter, dem kann er sich eben nicht entziehen. Kein Mensch kann allein durch gute Werke oder eigene Leistung gerettet werden oder gerecht werden. Und wisst ihr, da werden wir dann allein auf die Gnade unseres Herrn Jesus Christus angewiesen sein. Denn allein nach unseren Werken, da sind wir verloren. Aber wisst ihr, das ist das Wunderbare, weil Jesus am Kreuz die Leistung, die wir nicht zu vollbringen in der Lage sind, vollbracht hat. Deswegen, wenn wir an ihn glauben, dann sind wir gerettet. Dann sind wir erlöst. Und somit hängt von Jesus Christus alles ab, unser ewiges Schicksal. Entweder ewiges Leben in seiner unvorstellbar schönen Herrlichkeitswelt oder ewige Verlorenheit in der grauenvollen Hölle. Alle Menschen werden dabei vor seinem Thron stehen. Da wird keiner vergessen werden. Sei es, dass er in einem Massengrab bestattet worden ist als Opfer von Krieg und Gewalt. Sei es, dass er als Opfer einer Naturkatastrophe unter Schlammmassen verschüttet worden ist. Oder in einem Bergwerkstollen geblieben ist. Sei es, dass er lautlos auf dem Ozean untergegangen ist oder in den Bergen irgendwo verschollen ist. Jeder Einzelne wird vor dem Thron des lebendigen Gottes stehen. Aber mit dem Meer, da ist an dieser Stelle nicht das geografische Meer gemeint, das Mittelmeer, wo wir Urlaub machen. Nein, das Meer, das ist in der Bibel ein Symbol für menschenfeindliche Mächte, die uns Menschen nach dem Leben trachten, für Krieg, Terror, Hungersnöte, Krankheiten, Katastrophen und so weiter. Das wird alles vernichtet werden. Und selbst der Tod wird endgültig vernichtet werden. Und am Schluss dieses ersten Textabschnitts kommt eine sehr ernste Sache zutage. Man kann ewig verloren gehen. Ich finde, das ist einer der schrecklichsten Verse in der Bibel. Wisst ihr, wer in diesem Buch des Lebens nicht geschrieben gefunden wird, das heißt, wer Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Erlöser bewusst ablehnt, wer ihm ins Angesicht bewusst absagt. Wir gedenken ja gestern und heute der Reichspogromnacht. Und im Jahre 1962, da stand in Jerusalem einer der Hauptverbrecher des Dritten Reiches, der vom Schreibtisch aus die ganze sogenannte Endlösung organisiert hat. Adolf Eichmann stand vor Gericht. Er wurde zum Tode verurteilt und ein amerikanischer Evangelist ist zu ihm in die Todeszelle gekommen. Und er hat gesagt: Nehmen Sie Jesus Christus an, dann können Ihnen Ihre Sünden noch vergeben werden, trotz Ihrer großen Schuld. Adolf Eichmann hat gesagt: Ich brauche keinen Jesus. Ich brauche niemanden, der für mich stirbt. Er hat ihn abgelehnt. Der ist verloren. Genauso weiß man von Kim Il-sung. Bei ihm war in den 80er Jahren Billy Graham. Billy Graham hat ihn darauf hingewiesen, was er ein Unrecht begeht mit der Christenverfolgung, mit der Ermordung von Christen. Kim Il-sung ist nicht umgekehrt. Er hat Jesus nicht abgelehnt. Und wisst ihr, mit diesem Wort vom ewigen, vom feurigen Pfuhl, mit dem Wort vom zweiten Tod, dem endgültigen Tod, von dem es keine Rückkehr mehr gibt, da wird diese unvorstellbar schreckliche Möglichkeit der ewigen Verlorenheit uns gesagt. Nicht um uns Angst zu machen, nein, sondern um uns zu Jesus zu bringen, um uns einzuladen, diesen Jesus anzunehmen. Und genauso, wenn ich es noch einmal sagen darf, wie man in einem Siphon ohne Sicherungsleine die Orientierung verliert und unweigerlich ertrinkt, so geht man ohne Jesus Christus endgültig verloren. Und wisst ihr, dafür ist es so wichtig, Deswegen ist so wichtig, dass wir diesen Herrn Jesus annehmen, dass wir mit ihm ernst machen, dass wir ihn als persönlichen Retter, Herrn und Erlöser in unser Leben aufnehmen. Das ist wichtiger als das vollste Bankkonto, als das dickste Auto, als die höchste Stufe in der Firma. Das ist das Allerwichtigste, was es gibt, liebe Gemeinde. Denn wenn man ihn hat als Herrn und Erlöser, dann ist der Tod nur noch ein Durchgang. So wie man an der Sicherungsleine durch den Siphon geht, ja, dann ist der Tod der Heimgang zu ihm ins ewige Leben. Und davon ist im zweiten Teil unseres Textes die Rede. Denn da wird uns gesagt, der lebendige Gott, er schafft alles neu. Wenn Jesus wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, dann ist Gottes neue Welt sichtbar und das ewige Leben bricht durch Jesus an. Genauso, wer im Glauben an ihm stirbt, der taucht aus dem Siphon des Todes in seiner unvorstellbar schönen Herrlichkeitswelt auf. Jetzt liegen noch die Schatten der Sünde, des Todes, der Krankheiten und der Not auf unserem Leben. Dort aber ist alles Unrecht, alles Böse, alles Satanische, alles unserem Leben Feindliche und die Vergänglichkeit ist endgültig abgetan. Es gibt sie nicht mehr. Jetzt sind wir noch scheinbar ferne von unserem Herrn. Jetzt sehen wir ihn noch nicht. Wir können aber zu ihm im Gebet jeden Tag kommen. Dort aber werden wir ihn sehen in seiner Herrlichkeit, griechisch Doxa, in seiner wunderschönen, strahlenden Herrlichkeit. Da werden wir ihn sehen, wie er ist. Der lebendige Gott, er schafft alles neu. Das verheißt er uns in Vers 5 mit den Worten: Siehe, ich mache alles neu. Die ganze Schöpfung ist verklärt und erneuert. Alles Unvollkommene, alles Vergängliche, alles Nichtige, alles, was uns Sorge, Not und Mühe macht, was uns Leben schwer macht, ist weg. Das gibt es nicht mehr. Aber die Gemeinde Jesu Christi, die auf Erden so verachtet war, über die gespottet wird, die verfolgt wird in vielen Ländern, die wird zusammen mit all denen, die der lebendige Gott hinzufügt, aufgenommen in diese unvorstellbar schöne Herrlichkeitswelt, in das neue Jerusalem, in das ewige Reich Gottes, von aller Ungerechtigkeit befreit, erlöst von der Sünde, errettet aus allem Leid und Not, befreit von Krankheit, Alter und Tod, erfüllt von der Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Diese wunderbare neue Welt, die wird hier beschrieben: Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Damit ist die alttestamentliche Stiftshütte gemeint, in der der lebendige Gott unter seinem Volk Israel lebte. Und das verheißt uns: Der lebendige Gott wird unter uns leben. Er wird unser Nachbar sein, wie unser Nachbar, ja, wie unsere Eltern wird er bei uns wohnen. Wir werden sein Volk sein. Wir werden ihm gehören. Wie viel Tränen werden in dieser unvollkommenen Welt noch geweint? Wie viel Leid gibt es noch? Und wie wunderbar, wie tröstlich ist die Zusage, dass Gott alle Tränen von unseren Augen, von ihren Augen abwischen wird. Es wird keine Schmerzen mehr geben. Wir werden auch nie wieder am Grab eines lieben Menschen stehen dürfen. Diese wunderbare, unsere Vorstellungskraft übersteigende neue Welt, sie wird ewig bestehen bleiben. Wie ist es denn mit irdischen Festen wie Weihnachten, wie Hochzeiten? Sie vergehen, seien sie noch so schön, sie haben ein Ende, dann sind sie vorbei. Aber diese unvorstellbar schöne Herrlichkeitswelt des lebendigen Gottes, sie wird im Gegensatz zu irdischen Festen nie vergehen. Sie wird ewig bestehen. Wer von uns möchte dann fehlen? Da ist es so wichtig, dass wir mit Jesus Christus ernst machen, dass wir ihn als unseren persönlichen Herrn und Erlöser annehmen. Dann haben wir jetzt schon eine Zukunftsperspektive. Dann können wir jetzt schon sein Durchtragen jeden Tag spüren und erfahren. Ich bete manchmal im Geschäft zu ihm und sage, Herr Jesus, du weißt, ich weiß ja nicht mehr weiter, schenk mir jetzt die nötige Weisheit. Er hilft, wenn auch manchmal anders, als wir es erhoffen. Jesus Christus kommt wieder. Mit jedem Tag gehen wir auf seine Wiederkunft zu. Dabei kann es sein, dass wir seine Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit noch zu unseren Lebzeiten erleben dürfen. Man denke daran, gestern war ja der Jahrestag der Mauerfall. Niemand hat mehr in den späten 80er Jahren damit gerechnet, dass die DDR zusammenbricht. Und dann, ich weiß heute noch die Nachrichten, als plötzlich aufgeblendet wurde ein Trabifahrer, der ganz aufgeregt sagte, ich bin mit meinem Trabant in den Westen gefahren. Die Mauer ist offen, ging durch ganz Deutschland. So wird es dann auch sein in allen Nachrichten überall. Jesus Christus ist wiedergekommen. Es kann aber auch sein, dass er uns persönlich abholt am Ende unseres Lebens. Und wisst ihr, deswegen sagt er uns, deswegen ermutigt er uns, bereit zu sein, mit ihm zu leben. Er sagt uns in Matthäus 24, Vers 44, darum seid auch ihr bereit, denn des Menschen Sohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meinet. Jesus kommt wieder. Darauf gehen wir zu. Und deswegen, liebe Gemeinde, damit möchte ich schließen, brauchen wir keine Angst vor der Zukunft haben. Denn er ist mit uns. Er hat uns verheißen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Von diesem großartigen Herrn, da wollen wir unseren Mitmenschen, unseren Verwandten, Freunden und Bekannten weitersagen und sie zu ihm führen. Amen.